Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute einen ziemlich bekannten Text aus dem Alten Testament betrachten. Ich habe mir aber diese Schriftstelle nicht so direkt ausgesucht. Eigentlich hatte ich nur nach einem bestimmten Begriff in der Bibel gesucht. Und dieser Text, das war einfach die erste Stelle dazu. Der Begriff, der mich interessiert hatte, war Lauterkeit. In welchem Kontext, in welchem Zusammenhang der in der Schrift so vorkommt. Ehe wir uns dem Text aber zuwenden, möchte ich euch noch eine kurze Erklärung geben, was mich zu diesem Wort Lauterkeit gebracht hat. Ich gebe euch diese Erklärung ganz einfach aus dem Grund, weil damit schon Lauterkeit losgeht. Nämlich, dass man seinen Nächsten über die eigenen Motive nicht im Unklaren lässt. Darüber, was der wahre Grund für eine Aussage ist. Warum also Lauterkeit als Thema? Die Antwort, die ist recht einfach. In den letzten 3 Monaten hatten wir viele Gespräche zu führen mit Geschwistern. Nach all dem habe ich den Eindruck gewonnen, dass das Bewusstsein für Wahrheit sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Auch mich betrifft das natürlich. Und wenn ich sage, unterschiedliches Bewusstsein für Wahrheit, dann ist das überhaupt nicht zynisch gemeint. Ich umschreibe das so unscharf, weil ich denke, dass das tatsächlich eine sehr individuelle Sache ist. Vielfach auch ein Empfinden. Es ist aber eben auch ein Nachdenken über sich selbst und wie man handelt, ein Lernprozess. Vielleicht auch im besten Fall ein Bewusstseinswandel. Ich habe jedenfalls meine Lehren daraus gezogen und vor allem mein Bewusstsein in dieser Richtung ein Stück erweitert. Ich möchte euch aber nicht darüber belehren, sondern das soll eher ein Angebot sein, eine Einladung, mal die Sinne zu schärfen und eigene Schlüsse zu ziehen. Und der Begriff Lauterkeit ist ja dabei nur eine Facette von dem ganzen Komplex. Aber ich denke auch vielleicht ein geeigneter Zipfel, um vielleicht Unbewusstes hervorzuholen. Unsere deutsche Sprache ist ja eine sehr präzise und differenzierte Sprache. Lauterkeit, was verbindet ihr mit diesem Wort? Die Jüngeren, die ja zum Großteil heute nicht da sind, vielleicht gar nichts, weil sie dieses Wort so noch nie gehört haben. Man hört das ja auch nur noch selten. Unlauterer Wettbewerb ist vielleicht noch so ein Schlagwort, das immer mal wieder auftaucht. Welche Konnotation hat dieses Wort? Also was klingt damit? Oder welche Synonyme fallen euch da ein? Mir fallen Worte ein wie Reinheit, Wahrheit, Ehrlichkeit, aber vielleicht auch solche wie Blauäugigkeit, Arglosigkeit, Naivität, Gutgläubigkeit. Vielleicht sogar ein Stück von diesem Begriff, der in letzter Zeit ja fast schon so ein Schimpfwort geworden ist, Gutmenschentum. Aber auf jeden Fall bedeutet Lauterkeit irgendwie mehr als bloße Wahrheit im Sinne von vielleicht, das ist eine wahre Aussage. Wahrhaftigkeit spielt damit. Authentizität. Das Internetlexikon sagt dazu, dass das dazugehörige Adjektiv lauter kommt vom althochdeutschen lutar, was die Bedeutung rein, hell, klar hat, beziehungsweise gespült, gereinigt. Wir kennen vielleicht auch den Begriff der Läuterung. Was bedeutet eine Art Entmischung, eine Reinigung? Lauteres Gold ist reinstes Gold. Mir fiel dabei auch wieder dieser Sinnspruch von Tolstoi ein: Die Wahrheit wird erworben wie das Gold. Nicht dadurch, dass man es wachsen lässt, sondern dadurch, dass man alles abwäscht, was nicht Gold ist. Die Lauterkeit, so viel zur Einleitung. Wir wollen jetzt lesen im ersten Buch Mose, das Kapitel 20. Ab Vers 1. Und Abraham brach von dort auf ins Land des Südens und wohnte zwischen Kadesch und Schur. Als er sich in Gera als Fremder aufhielt, sagte Abraham von seiner Frau Sarah: Sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gera, hin und ließ Sarah holen. Und Gott kam zu Abimelech im Traum der Nacht und sprach zu ihm: Siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eine verheiratete Frau. Abimelech aber hatte sich ihr nicht genaht, und er sprach: Herr, willst du denn eine gerechte Nation erschlagen? Hat er nicht selbst zu mir gesagt: Sie ist meine Schwester? Und sie, auch sie selbst hat gesagt: Er ist mein Bruder. In Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände habe ich das getan. Da sprach Gott im Traum zu ihm: Auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast, und so habe ich selbst dich auch davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Und nun gib die Frau des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet und wird für dich beten, dass du am Leben bleibst. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du sterben musst, du und alles, was zu dir gehört. Und Abimelech stand früh am Morgen auf und rief alle seine Knechte und redete alle diese Worte vor ihren Ohren. Da fürchteten sich die Männer sehr. Und Abimelech rief Abraham und sagte zu ihm: Was hast du uns angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du über mich und über mein Königreich eine so große Sünde gebracht hast? Dinge, die nicht getan werden dürfen, hast du mir angetan. Und Abimelech sagte zu Abraham: Was hast du damit beabsichtigt, dass du dies getan hast? Und Abraham sprach: Weil ich mir sagte, gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort, und sie werden mich erschlagen um meiner Frau willen. Und sie ist auch wirklich meine Schwester. Die Tochter meines Vaters ist sie, nur nicht die Tochter meiner Mutter. So ist sie meine Frau geworden. Und es geschah, als Gott mich aus meines Vaters Haus ziehen und umherirren ließ, da sagte ich zu ihr: Das sei deine Gefälligkeit, die du mir erweisen mögest. An jedem Ort, wohin wir kommen, sage von mir: Er ist mein Bruder. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder und Knechte und Mägde und gab sie dem Abraham. Und auch Sarah, seine Frau, gab er ihm zurück. Und Abimelech sagte: Siehe, mein Land liegt vor dir. Wohne, wo es gut ist in deinen Augen. Und zu Sarah sagte er: Siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silberschekel gegeben. Siehe, das sei zu deinen Gunsten eine Augendecke für alle, die bei dir sind. Und du bist in allem gerechtfertigt. Bis hierher erstmal. Wir haben ja diesen Text schon vor ein paar Jahren in der Bibelstunde behandelt. Und ich kann mich da noch vage daran erinnern, dass wir auch damals darüber einen widersprüchlichen Eindruck hatten, über das Handeln von Abraham und die Reaktion von Gott. Chronologisch ist es ja hier die zweite von drei Begebenheiten, wo die, ich will mal sagen, gleiche Masche durchgezogen wird. Das erste Mal im Kapitel 12 verkauft in Anführungsstrichen Abraham, oder zu der Zeit ja noch Abram, dem Pharao seine Frau Sarai als seine Schwester. Und dann hier im Text Abimelech gegenüber. Und 6 Kapitel später macht Isaak das Gleiche nochmal mit seiner Frau Rebecca. Ich habe mal bei der Rebecca ein bisschen recherchiert. Die Rebecca ist ja nicht seine Schwester gewesen, wie behauptet, auch nicht die Halbschwester, sondern die Tochter des Neffen. Ich weiß nicht, was das dann ist, vielleicht die Großnichte oder sowas. Es könnte aber auch sein, dass sie das damals einfach nicht so differenziert haben, wie wir das heute tun. Dreimal also die gleiche Masche. Empfindet ihr das eigentlich als respektlos, wenn ich das als Masche bezeichne? Wenn ja, dann versucht bitte euch bewusst zu werden, warum. Das könnte eine erste kleine Übung der Selbstreflexion zur Lauterkeit sein. Womit könnte man denn Abraham speziell hier bei Abimelech rechtfertigen, dass er das Gleiche nochmal macht wie kurze Zeit vorher? Zur Zeit des Pharao war er ja noch Abram. Da hatte er noch nicht diese konkrete Verheißung von Gott, dass er der Vater vieler Nationen werden würde. Nur eine kurze Andeutung hatte ihm derzeit Gott gegeben. Im Kapitel 12, im Vers 6 steht, und der Herr erschien dem Abram und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und erst nach dem Vorfall mit dem Pharao gibt Gott ihm eine eigentlich unmissverständliche Zusage im Kapitel 15, wo er ihm sagt, fürchte dich nicht, Abram, ich bin dir ein Schild. Und dann kommt die Zusage für den Nachkommen aus seinem eigenen Leib, dass er ihn so zahlreich machen will wie die Sterne, die er ihm da gezeigt hat. Und dann dieser bekannte Schlüsselsatz im Vers 6, und er glaubte dem Herrn, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Also Gott rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Sollte das aber im Textlauf darauf folgende Kapitel 16 auch chronologisch gemeint sein, dann war der Glaube von Abraham offenbar schon wieder verschwunden. Oder er wollte ein bisschen selber der Prophetie auf die Sprünge helfen. Apropos Prophetie selbst voranbringen. Ich möchte es nur so nebenbei bemerken, diese Denkweise, dass göttliche Verheißungen vom Mensch selbst vorangebracht werden müssen, die ist bis heute noch fest verankert, besonders unter einflussreichen Rabbinern. Selbst die Shoah wird unter diesem Blickwinkel gedeutet, indem nämlich daraus theologische Anrechte abgeleitet werden. Das sogenannte Existenzrecht des Staates Israel zum Beispiel. Die Shoah wäre dafür die zu erfüllende Voraussetzung gewesen. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass das nicht tatsächlich auch die Intention von Gott war. Das wird sich zeigen. Ich kann das letztlich auch nicht beurteilen, aber ich kann darin ein Denkmuster erkennen. Denn auch unser Herr Jesus wird in dieser Art beurteilt. Man unterstellt dem Herrn, dass er im Prinzip die vielen Vorhersagen in der Schrift über den Messias für sich selbst vollzogen hat, quasi selbst gemacht. Ich habe mal diese Metapher gelesen von dem Rabbi. Der Herr Jesus hätte den Pfeil der sich erfüllenden Prophetie selbst ins Ziel gebracht, indem er einfach um seinen eigentlich irgendwo gelandeten Pfeil die Zielscheibe einfach drumherum gemalt hat. Das heißt, ich schieße irgendwo hin, und dort, wo der Pfeil stecken bleibt, dort male ich einfach die Scheibe drumherum. Beziehungsweise seine Geschichtsschreiber haben das gemacht. Und man will damit den Zimmermannssohn entlarven, merkt aber dabei nicht, dass es einen üblen Beigeschmack erzeugt. Einen haute goût, wie die Franzosen sagen würden. Ich möchte an dieser eigentlichen Nebenbemerkung eure Geschmacksnerven für Lauterkeit trainieren. Nicht christusgläubische Juden behaupten, der Herr Jesus hätte die Erfüllung der alttestamentarischen Vorhersagen auf sich selbst gemünzt. Was könnt ihr daraus schmecken? Nach was riecht diese Aussage? Alles rein und lauter? Ich zumindest nehme da eine subtile Note von Neid wahr. Auch ein bisschen Herabwürdigung und Verachtung. Aber warum? Was ist die Unternote oder die Basisnote? Vielleicht Realitätsverweigerung wegen des sonst drohenden inneren Widerspruchs? Ich stelle eine Wahrheit in Frage, damit ich mein eigenes Weltbild oder mich selbst nicht in Frage stellen muss. Sind das wahre Motive verächtlicher Aussagen über den Herrn oder auch im Allgemeinen, wenn wir das tun, über unseren Nächsten zum Beispiel? Ich weiß es nicht. Der Beigeschmack jedenfalls bleibt und damit auch die Zweifel an der Lauterkeit. Zurück zum Text. Abram hört auf seine Frau statt auf Gott und zeugt mit Hagar einen Sohn. Irgendwie hat mich das an Adam erinnert, aber auch an mich selbst. Letztlich gibt es auch kaum einen Ehemann, der völlig unbeeinflusst von seiner Frau ist. Gott kommt aber auch damit klar, auch hier. Man sagt ja auch, keine Zeile ist ihm zu krumm, um gerade drauf zu schreiben. Gott lässt sich nicht durch Menschen von seinem Ziel abbringen. Im Gegenteil, ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass der Herr benutzt gerade unser Versagen, unser völliges Unvermögen, um seine eigene Größe und Kraft an uns zu offenbaren. Vielleicht geht es auch ein Stück in die Richtung im Sinne von Römer 5, im Vers 20, der zweite Teil, wo steht, und gerade dort, wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, ist die Gnade noch sehr viel mächtiger geworden. Gott segnet also auch den Sohn des Unglaubens, den Ismael. Und Gott wird im Kapitel 17 und 18 dann sehr konkret, was seine Zusage an den Abraham betrifft. Dort bekommen dann auch Abraham und Sarai dieses H in ihren Namen. Und außerdem diese unmissverständliche Zusage in Vers 15. Und Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Ich zitiere euch diese Textstelle, um zu zeigen, dass Abraham wusste, dass ihm und seiner Frau eigentlich gar nichts zustoßen konnte. Zumindest solange die Verheißung des eigenen leiblichen Sohns noch nicht erfüllt war. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf zieht er einige Zeit später in das Land des Südens, nach Gerar. Dieser Name Gerar, der bedeutet angeblich kahler Ort. Es gibt aber auch ein Wort mit einem ähnlichen Wortstamm, das Fremdling heißt. Das ist eben das Besondere an der Tora. Nichts ist ohne Bedeutung und fast alles steht in Beziehung zueinander. Nicht trennbar, ohne das Gesamte zu zerstören. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Monate da dazwischen gelegen haben, zwischen der Prophezeiung und seiner Ankunft hier. Ich denke, es können nur Monate gewesen sein, beziehungsweise eher nur Wochen. Der Abraham, der war ja 99 bei der Verheißung und 100 bei der Geburt von Isaak. Ich dachte mir, so schnell kann man nicht vergessen, vor allem wenn Gott zu einem gesprochen hat. Aber es ist auf jeden Fall auch schon ein Akt des Glaubens, mit einer über 90-Jährigen überhaupt tatsächlich zu versuchen, ein Kind zu zeugen, als 99-Jähriger. Die waren damals wohl noch ein bisschen weniger degeneriert als wir heute. Wenn man annimmt, dass auch Sarah 40 Wochen schwanger war, dann fiel die Zeit der Zeugung auf jeden Fall irgendwo in die Zeit in Gerar. Letztlich ist es aber nicht sicher, zumindest im Alten Testament, ob die Jahreszahlen, die hier in den Kapiteln genannt sind, tatsächlich neben ihrem Symbolcharakter auch historisch zu deuten sind. Ich weiß nur, dass oftmals die chassidischen Rabbiner darüber vielleicht bloß lachen würden, über unsere Auslegung. Abraham bezweifelt oder behauptet jedenfalls nun zum zweiten Mal, Sarah sei seine Schwester. Und sie behauptet es auch, wie wir später im Vers 5 erfahren. Das hatten die so abgemacht. Bildet euch dazu mal eine Meinung. Also auch vor dem Hintergrund der vorangegangenen Geschichte. Die Sache, die ist ja vielschichtig. Und der Text insgesamt soll uns ja heute zeigen, was Gott von Lauterkeit hält. Wir wollen sehen, welchen Wert, vielleicht auch welchen Stellenwert Gott dem beimisst. Gibt Abraham hier ein Beispiel von Lauterkeit? Ich meine, ja, aber eher Negatives. Nur wie Gott darüber urteilt, erfahren wir leider nicht. Mit etwas Böswilligkeit könnte man sogar deuten, da möchte ich jetzt, dass bei euch die Alarmglocken schrillen, etwas böswillig deuten. Das ist nämlich das Unlauterkeitsmerkmal Nummer 1. Hier natürlich nur fiktiv durch mich als Ausleger. Also mit etwas Böswilligkeit könnte man deuten, dass Gott die mutmaßliche Unlauterkeit von Abraham belohnt. Und ich brauche mir bloß mal die Bilanz der drei Geschichten ansehen, das heißt mich auf vorige Dinge beziehen. Im Kapitel 12, im Vers 16 steht nämlich, und er, also der Pharao, tat Abram ihretwegen, also wegen Sarai, Gutes. Und er bekam Schafe und Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselin und Kamele. Und Vers 20, und der Pharao entbot seinetwegen Männer, die geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Dem Pharao hingegen erging es nicht so gut. Man kann ja leider nicht sagen, ob er sich Sarai schon genaht hatte, wie es später so schön ausgedrückt wurde. Wahrscheinlich aber eher nicht. Und die Bilanz beim zweiten Mal, beim Abimelech, da nahm Abimelech Schafe und Rinder und Knechte und Mägde und gab sie dem Abraham. Und auch Sarah, seine Frau, gab er ihm zurück. Und Abimelech sagte, siehe, mein Land liegt vor dir, wohne, wo es gut ist in deinen Augen. Und zu Sarah sagte er, siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silberschekel gegeben. Nicht schlecht, würde ich sagen. Und als Isaak in Gera war, im Kapitel 26, Vers 11, und Abimelech befahl allem Volk, wer diesen Mann und seine Frau antastet, muss getötet werden. Und Isaak säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Also wenn ich heute ein Kind Abrahams wäre, würde ich aus diesen Begebenheiten schließen, dass es mir durch mein Auserwähltsein zum Segen wird, wenn ich die Heidenvölker mit Halbwahrheiten täusche und so zu Gewinn komme. Die Ausleger, die haben sich ja über Abrahams Motivation, das zu tun, seit jeher gestritten. War es Unglaube? War es Angst? Oder auch beides, Angst wegen Unglauben? Oder war es sogar Kalkül? Also eigentlich Vertrauen auf Gott, dass der die Kohlen wieder aus dem Feuer holen wird, wie beim Pharao. Eine bewährte Masche also, um schadlos an Reichtum zu kommen? Je nach Sympathielage gegenüber Gott in seinem auserwählten Volk ist man verleitet, so oder so zu urteilen. Aber gerade das ist unlauter. Eben etwas unter Sympathiegesichtspunkten beurteilen oder wenn Loyalitätspflichten bestehen. Dürfte Deutschland zum Beispiel vor seinem geschichtlichen Hintergrund etwas Negatives zum Gaza-Ghetto sagen? Befangenheit nennt man das, im weitesten Sinne vielleicht auch Opportunismus. Wer hier lauter handeln wollte, würde sich der Stimme gänzlich enthalten. Noch zur Verdeutlichung ein Beispiel, sogenannter unlauterer Wettbewerb. Wäre es, wenn eine Firma über eine Konkurrenzfirma etwas Negatives verbreitet, um die eigene Marktstellung zu stärken, beziehungsweise die der Konkurrenz zu schwächen. Hier spielt die Intention, also die Absicht der Aktion, die entscheidende Rolle, nicht die Aktion als solche. Denn würde das Gleiche ein Unbeteiligter tun, dann wäre das kein unlauterer Wettbewerb. Gottes Meinung zu Abrahams Halbwahrheit können wir leider nicht direkt rauslesen. Aber auch ohne Gottes Sicht hier zu kennen, möchte ich trotzdem versuchen, ein paar Punkte rauszuarbeiten, die mir hier wichtig erscheinen. Abraham erzählt bewusst und mit einer bestimmten Absicht nur die halbe Wahrheit über Sarah. Ob das lauter oder unlauter ist, hängt aber davon ab, welche Absicht dahinter steht. Hat er Gutes oder Böses im Sinn? Kann man hier Arglist erkennen? Ich würde sagen, nicht direkt, aber vielleicht indirekt, weil er ja die Erfahrung mit dem Pharao hatte und wusste, wie es läuft. Er konnte auch davon ausgehen, dass Gott auf jeden Fall eingreifen wird. Das könnte man also als Arglist beurteilen. Könnte, mit Ausrufezeichen. Darf man aber nicht, weil man es eben nicht genau weiß. Eine andere Perspektive. Warum hat Abraham nicht gesagt, dass Sarah seine Frau ist und gleichzeitig davor gewarnt, sie und ihn selbst anzutasten und dann mit Gottes Eingreifen gedroht? Das wäre aus meiner Sicht ehrlich gewesen und außerdem fair gegenüber Abimelech. Warum hat er das nicht gemacht? Das wäre doch lauter gewesen. Die Antwort kann nur wieder die gleiche sein wie schon vorhin. Unglaube, Angst, Kalkül, wir wissen es nicht. Und sprechen deshalb kein Urteil. Zum Text zurück. Abimelech holt sich also Sarah im Glauben, nichts Unrechtes zu tun. Natürlich kann man lange diskutieren, ob es an sich rechtens ist, eine Frau sich zu nehmen, ohne deren Einverständnis vielleicht. Das ist aber auch egal jetzt in diesem Zusammenhang. Damals, dort, war es offensichtlich legitim. Aber eben nur, wenn die Frau keinem sogenannten Eheherrn, das steht bei mir in meiner Bibel in der Fußnote zum Vers 3, wenn die Frau keinem Eheherrn gehörte. Irgendeinem gehörten die Frauen ja immer, dem Vater, der sie bei der Hochzeit dann dem Ehemann übergab. Das war halt so. Und die wurden ja auch als handelbarer Besitz gesehen. Nur die Ehefrau stand nicht mehr zur Verfügung, beziehungsweise gehörte eben dem Ehemann oder dem Eheherrn, wie es hier wörtlich steht. Abimelech holt sie sich und jetzt kommt Dynamik ins Spiel. Gott greift nämlich wieder prompt ein. Und er klärt ihn in einem Traum über seine Täuschung auf und sagt ihm eben, dass Sarah wirklich eine ist, die einem Eheherrn gehört, also verheiratet ist. Und er teilt ihm außerdem gleich mit, in welchem Zustand er sich deswegen befindet, also der Abimelech. Er ist latent vom Tod bedroht. Ich denke, das war ein ziemlich heftiger Angriff. Aber vielleicht auch nötig, um ihm den Ernst der Lage zu zeigen. Beziehungsweise zeigt Gott hier, wie ernst es ihm ist, Sarah zu schützen. Gott lässt sich von niemand seinen Plan vereiteln. Man könnte auch sagen, wehe dem, der Gott widersteht. Zum Glück war aber ja noch nichts wirklich Schlimmes passiert. Das realisiert er auch sofort und antwortet Gott mit einer Frage. Das fand ich interessant. Er rechtfertigt sich nicht oder beschwert sich, sondern fordert im Prinzip, dass Gott sich vor ihm rechtfertigt für seinen Angriff. Ich fand, das hat ein gewisses Format. Er fragt Gott, ob er denn eine gerechte Nation erschlagen wollte. Das ist eine wirklich kluge und zugleich sehr demütige Reaktion, die er hier zeigt. Er gesteht damit Gott zu, dass der sich nicht einfach nur geirrt hat und nicht wusste, dass Abimelech unschuldig ist. Und außerdem zeigt er mit dieser Frage, dass er Gott die Vernichtung auch wirklich zutraut. Er nimmt ihn ernst und bringt ihm Respekt entgegen. Er wehrt sich nicht, es ist seiner Ohnmacht bewusst. Und jetzt fragt er Gott weiter, hat er nicht selbst und hat auch sie nicht zu mir? Und schließlich gibt er ein Selbstzeugnis von sich. In Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände habe ich das getan. Abimelech, der weiß offenbar, dass er es hier mit einem gerechten Gott zu tun hat. Und er weiß, dass dieser Gott in Herzen hineinsehen kann und es deshalb keinen Sinn macht, irgendwelche Märchen zu erzählen. Hat er ja aber auch nicht nötig gehabt. Er kann wirklich auf sein lauteres Herz und seine unschuldigen Hände verweisen. Und Gott geht darauf ein. Er sagt im Vers 6, auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast. Und so habe ich selbst dich auch davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Das finde ich eine hochinteressante Antwort. Gott hält Abimelech davon ab, zu sündigen, wegen seiner Lauterkeit. Lauterkeit bewahrt vor Sünde. Lauterkeit bewahrt vor unbewusster Sünde. Kann man das so sagen? Zumindest lese ich hier das so raus. Wenn dem tatsächlich so ist, wisst ihr, was das bedeutet? Was das für eine Zusage ist? Gott bewahrt dich und mich vor sträflichen Fehlern, wenn unser Tun in Lauterkeit passiert. Macht euch das mal klar. Wir können nichts falsch machen, beziehungsweise werden von Gott wirksam daran gehindert, wenn wir mit wirklich guten Absichten handeln. Natürlich ist mir bewusst, dass das hier eine andere oder eine besondere Situation war. Gott hatte hier seinen Heilsplan zu verteidigen. Aber ich frage euch, wie ist unser Gott, der jetzt unser Vater geworden ist? Ist er so begrenzt und greift nur ein, wenn es um Chefangelegenheiten geht, wenn Könige zur Raison gebracht werden müssen? Oder verhindert er nicht auch das Straucheln der Geringsten? Oder sogar gerade und vor allem das? Ja, in mir weiß ich, dass das so ist. Er liebt mich wegen der Gerechtigkeit und dem Tod seines einzig gezeugten Sohnes, Jesus Christus, meinem Herrn. Unser Wandel in Lauterkeit ist von unserem Vater geführt und geschützt. Gott sagt Abimelech jetzt, was Gott von ihm erwartet und was Abimelech von ihm zu erwarten hat. Abraham wird für ihn beten, dass er am Leben bleibt. Und das verdeutlicht mir aber, dass der Abimelech wegen seiner Lauterkeit noch lange keine Rechte und Ansprüche gegenüber Gott hat. Die Majestät und Souveränität Gottes bleibt in jedem Fall unangetastet. Und es ist Gnade, wenn Gott Leben schenkt. Niemals ist es ein Anspruch. Und hier in dem Fall begnadigt Gott ihn aufgrund der Fürsprache Abrahams, der ja vor Gott als gerechter galt weil er Gott geglaubt hatte. Wir hingegen heute sind begnadigt aufgrund der Fürsprache unseres Herrn Jesus Christus. Und nur auf dieser Grundlage nützt uns unsere Lauterkeit überhaupt was. Ohne unseren Herrn würden selbst unsere lauteren Werke tot sein. Abimelech nimmt Gott ernst. Hier steht im Vers 8: Und Abimelech stand früh am Morgen auf. Wenn jemand wegen etwas früh aufsteht, dann ist es ein Zeichen, dass einem das wichtig ist. Sind wir bereit, für die Korrektur unserer Fehler früh am Morgen aufzustehen? Oder sind wir eher langsam zu Reue, Buße und Wiedergutmachung zu bewegen? Ich denke, wenn Gott uns korrigiert, dann sollten wir von Abimelech lernen und höchsten Eifer zeigen. Abimelech interessiert natürlich, warum Abraham das getan hat. Und er erzählt ihm seine Motivation. Ich habe mich gefragt, ob Abraham mit seiner Einschätzung falsch lag, dass es keine Gottesfurcht in Gera gab. Ich kann hier leider keinen Hinweis darauf finden, ob Abimelech auch Abraham geglaubt hätte. Also das, was ich vorhin so gefragt hatte, warum er nicht einfach gesagt hat, dass Sarah seine Frau ist und mit Gottes Eingreifen hätte drohen können. Hätte Abimelech sich denn davon beeindrucken lassen? Wäre diese Gottesfurcht vorhanden gewesen? Oder ging das doch nur durch diesen Traum? Abimelech fühlt sich jedenfalls dazu veranlasst, vielfältige Wiedergutmachung zu leisten. Ich denke, natürlich ist das auch ein Stück weit passiert im Hinblick auf das noch ausstehende Gebet von Abraham. Und Abraham betet für ihn. Und ich lese jetzt noch die zwei letzten Verse des Kapitels, 17 und 18. Und Abraham betete zu Gott. Und Gott heilte Abimelech und seine Frau und seine Mägde, sodass sie wieder Kinder gebaren. Denn der Herr hatte jeden Mutterleib dem Haus Abimelech vollständig verschlossen, um Sarahs Willen, der Frau Abrahams. Als ich den Text das erste Mal gelesen habe und dann diesen Schluss, da hatte ich einen leichten Adrenalinschub. Das habe ich ziemlich heftig empfunden. Ob Abimelech das gespürt hat, dass seit er sich Sarah einfach genommen hatte, ein Fluch über ihm lag? Die Unfruchtbarkeit im Haus Abimelech hing mit dem unrechten Griff nach Sarah zusammen. Und erst als er das mit ihr bereinigt hatte, und ihr Mann, also der Abraham, für ihn gebetet hatte, nahm Gott den Fluch weg. Ich möchte diese letzten zwei Verse einfach so stehen lassen, ohne Auslegung und Kommentar. Dazu habe ich kein Recht und kann mich euch da auch jetzt nicht erklären. Ich möchte zum Schluss noch mal ein paar Erkenntnisse aus dem Text zusammenfassen. Mir ging es ja heute um die Vertiefung des Begriffs Lauterkeit im Licht der Bibel. Lauterkeit im Wortsinn bedeutet gereinigt, entmischt. Synonyme können sein Arglosigkeit, Wahrhaftigkeit oder auch Ehrlichkeit. In dem Rückblick der vielen Gespräche der letzten drei Monate habe ich es als größten Mangel empfunden, dass fast immer, wenn bestimmte Aussagen weitergegeben werden, verfälscht wird. Bewusst oder auch unbewusst, das sei mal dahingestellt. Wo es bewusst passiert ist, sei es durch Weglassung oder vorsätzliche Falschinterpretation, würde ich das als Unlauterkeit und darüber hinaus sogar als Lüge und Sünde bezeichnen. Ich kann nur davor warnen, Halbwahrheiten zu verbreiten. Wahrheit ist immer absolut und unteilbar. Jeder weiß das auch sehr genau, wenn er etwas von seiner Aussage weglässt, warum er das tut. Fast immer steht eine unlautere Absicht dahinter. Wenn ich etwas absichtlich so sage, dass der andere es falsch verstehen muss, dann ist das Lüge. So wie der Abraham. Der wusste ganz genau, dass Abimelech aus dieser angeblichen Wahrheit, sie sei seine Schwester, falsche Konsequenzen ziehen würde. Es gäbe zu diesem Thema noch so viel mehr zu sagen und zu durchdenken. Ich wollte euch dazu heute nur einen kleinen Anstoß geben. Wichtig ist mir auch die Erkenntnis, dass Gott offenbar unser Tun in Lauterkeit vor Fehlern schützt und uns wirksam korrigiert, ehe es zu spät ist. Unser Herr Jesus Christus tritt dafür vor Gott für uns ein. Das ist der, der für uns betet. Und als letzten Punkt, offenbar können die Beseitigung von Unrecht und das Gebet eines Gerechten den Fluch der Unfruchtbarkeit überwinden. Wir haben in der ersten Stunde heute das Blut unseres Herrn im Zentrum gesehen. Und es ist ja so, wir leben in der Welt, wir handeln im Prinzip jeden Tag in Unlauterkeit. Unlauterkeit ist eigentlich ein ständiger Begleiter. Es ist aber so, die Läuterung, also die Reinigung, die ist trotzdem vor Gott für uns bewirkt worden, durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Amen.